Hallo bei Geschichten querbeet, einem 10-teiligen Podcast-Angebot während der Corona-Zeit. In meiner aktuellen Folge reden wir diesmal über den Umgang mit Krisen. Ich lade euch heute also wieder mal ein, den Blickwinkel kurz zu wechseln. Es geht mir heute nicht um Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise, sondern um Menschen wie du und ich, die gerade vielleicht eine Krise haben. Eins ist nämlich sicher, Krisen sind vielfältig. Deshalb habe ich mir jemand eingeladen, der sich damit auskennt, nämlich Aurelia Marais aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Auri ist ein angesagter Coach und gleichzeitig Therapeutin. Sie hilft Menschen im beruflichen und privaten Kontext, um Herausforderungen zu meistern. Ich bin Martin Asmuth und dieses Podcast-Angebot mache ich für euch während meiner Freizeit, um euch so über spannende Themen zu informieren. Ich wünsche euch viel Freude und viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Auri, ich freue mich mega, dass du heute für die nächste Podcast-Folge mir zur Verfügung stehst, in Anführungszeichen. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Martin, ich freue mich sehr, dich zu sehen und zu hören. Bin gespannt, welche Fragen du dabei hast.
Eine ganze Menge. Und ich sortiere mich gerade so ein bisschen gedanklich und überlege mir, wie wir denn auch mit dem Gespräch anfangen. Ich glaube, es ist zu Beginn ganz cool, wenn wir so deinen beruflichen Kontext aufgreifen. Du bist ja Coach und auch Therapeutin. Und das Thema der Folge soll ein bisschen sein, wie Menschen auch mit Krisen umgehen. Wie ist deine Erfahrung gerade im Moment? Jeder spricht ja von der Corona-Krise. Was macht es mit deinen Klienten?
Es hat auf alle Fälle einen Einfluss, definitiv. Es gibt ja unterschiedliche Krisen. Es gibt die beruflichen, die privaten, die wirtschaftlichen. Und ich habe das Gefühl, dass meine Klienten mit den Krisen zu mir kommen, mit denen sie auch vor einem Jahr oder vor der Corona-Situation zu mir gekommen sind. Nur habe ich jetzt das Gefühl, dass die Ängste, die mit dieser Corona-Krise einhergehen, quasi die negativen Emotionen, die mit der Krise dann einhergehen, wie nochmal so ein bisschen höher tunen. Als wäre es noch intensiver zu spüren, dass man eine Familienkrise hat, als wäre es noch intensiver zu spüren, dass man ökonomische Krisen hat, als wäre es noch intensiver zu spüren, dass man berufliche Krisen hat. Es ist wie so ein Lautstärker, weißt du, wenn du so das Volume hochdrehst, so fühlt sich's für die Klienten und für mich auch in der Therapie oder im Coaching mit den Klienten an. Es ist alles ein bisschen angstgetriebener, ja.
War so das persönliche Treffen jetzt auch für dich als Selbstständige in der letzten Zeit dann irgendwie anders oder vielleicht auch schwieriger? Weil ich kann mir vorstellen, wenn alles so ein bisschen hochgetunt ist, um deine Worte zu verwenden, hat man ja auch ein gesteigertes Gesprächsbedürfnis.
Absolut, ja. Ich war der Annahme, Martin, dass meine Klienten ihre Sitzungen, die wir ja auch schon vor der Corona-Krise oder vor dem Beginn der Pandemie vereinbart haben, dass sie die Sitzungen entweder absagen oder mich darum bitten, die Sitzungen, die Sessions online zu machen. Aber es hat niemand angerufen und die Sitzung abgesagt und es hat auch niemand den Wunsch geäußert, mit mir quasi die Sitzung online zu machen über Skype oder wie auch immer. Jeder wollte persönlich kommen. Und ich habe einen großen Raum, in dem das auch möglich ist, wo man Abstand halten kann. In der Hochphase haben wir dann, also als es erlaubt war und wir uns treffen konnten, auch teilweise mit Masken zusammengearbeitet, hatten die Masken auf. Aber was alle gesagt haben, war, Aurelia, bitte lass mich zu dir kommen, lass mich in deinen Raum kommen, lass uns persönlich miteinander arbeiten, denn im Moment findet alles bei mir zu Hause und im Wohnzimmer statt. Homeschooling, Homeoffice, meine Ehekrise, Essen zubereiten, Freizeit reduziert verbringen.
Reduziert auf irgendwie 10 Quadratmeter so ungefähr.
Absolut, ja. Und dann die Möglichkeit zu haben, auszuweichen, auf sich an einem neutralen Ort zu treffen. Und das ist dann eben mein Praxisraum. Das war für viele sehr hilfreich und sehr dienlich.
Also was ich so wahrgenommen habe in meiner beruflichen Arbeit, Kind im Kindergarten, Neugeborenes zu Hause. Es war unheimlich anspruchsvoll, dann die ganzen Präsenztermine, die auf einmal online stattgefunden haben, zu Hause irgendwie noch in die Reihe zu kriegen und zu koordinieren. Und irgendwie ging es mir dann, wenn du dann mal 2 Stunden auf Zoom die 3. Konferenz hintereinander hattest, dann so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will jetzt die Mimik meines Gegenübers auch mal wieder richtig sehen. Ich will seine Tonlage wahrnehmen. Wie gestikuliert er? Was ist so zwischen den Zeilen gesagt und auch geschrieben, wo ich mir dachte, ja, online ist ja ganz nett, aber ersetzt den persönlichen Kontakt für mich in meiner Wahrnehmung in keinster Weise.
Da stimme ich dir zu. Und was ich so als Rückmeldung von meinen Klienten bekomme, ist, dass es online schon auch gehen könnte. Aber wenn du persönlich in einem Raum sitzt, ich persönlich kann da meine Energie, meine Zuversicht und meine Strahlkraft viel deutlicher zum Ausdruck bringen und an den anderen übertragen, als wenn ich das durch den Tunnel des Internets mache.
Ja, also da... Da sieht man dich zwar oder hört dich hauptsächlich, aber die Wirkung ist eine völlig andere. Da bin ich absolut auch bei dir. Das heißt, du hast dich mit deinen Klienten auch getroffen, wo es erlaubt gewesen war. Gab es da besondere Themen, wo du jetzt wahrgenommen hast, dass jetzt zum Beispiel jemand die Kindergartenschließung oder eben das Homeschooling besondere Schwierigkeiten machen? Waren die Krisen da andere als vorher oder die gleichen?
Ich würde sagen, überwiegend die gleichen. Was aber für mich auffällig on top dazu kam, waren Klienten, die mit so einer Sinneskrise zu mir gekommen sind. Denn was passiert ist, ist Folgendes. Viele sind ja im Homeoffice gewesen oder waren betroffen von Kurzarbeit. Wenn du Kurzarbeit hast, hast du automatisch dadurch mehr Freizeit. Und wenn du dich eingeschränkt beschäftigen kannst in deiner Freizeit, weil du nicht mehr in den Verein gehen kannst oder Sport machen kannst oder was auch immer, hast du mehr Zeit, um über dich nachzudenken und mehr Zeit, um mit dir selber zu sitzen.
Oder seiner Frau auf den Nerv zu gehen.
Oder seiner Frau, ja genau. Und deswegen sind einige Klienten gekommen, die tatsächlich ihre Lebensmodelle in Frage stellen und sagen, hey, jetzt habe ich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob ich weiterhin so arbeiten und leben will, wie ich das bisher tue. Und ich will es nicht, Aurelia. Kannst du mir helfen, einen Weg aufzuzeigen, wie ich mein Leben neu gestalten kann, wie ich mich vielleicht beruflich neu orientieren kann, wie ich vielleicht die Ehekrise, die so schleichend sich entwickelt hat in den letzten Jahren, tatsächlich jetzt angehen kann. Jetzt ist die Zeit dafür da. Solche Dinge.
Also ich hatte ganz kürzlich auch ein total spannendes Gespräch, wo mir auch ein guter Bekannter sagte, der dann auf einmal von heute auf morgen zu 100% im Homeoffice gearbeitet hatte, für sich so auch festgestellt hat, Sinnkrise ist das falsche Wort, aber er hat auf einmal dann Prioritäten ganz anders gekannt, wo er sagte, ist diese Mühle, in der ich tagtäglich auch drin war, auch das, was ich für die Zukunft noch möchte?
Absolut. Ja. Und was ich auch festgestellt habe, ist, durch diesen Mehrgewinn an privater Zeit haben einige meiner Klienten erkannt, was es an zusätzlicher Lebensqualität bringt. Wenn du mehr Freizeit hast und sie relativ selbstbestimmt dann auch nutzen kannst.
Also was meine Wahrnehmung ist, das geht mir manchmal so in meinem Freundeskreis so oder auch im beruflichen Kontext, wenn man sich dann auch unterhält, dass Menschen, die dann auf einmal ein Mehr auch an Zeit haben, oftmals auch gar nicht wissen, was fange ich mit dem jetzt überhaupt sinnvoll auch an. Und wenn dann 3 Stunden am Tag zusätzlich zur Verfügung stehen, dann weiß man nicht, was man mit sich selber anfangen soll. Und dass das dann vielleicht auch irgendwo zu Streit oder vielleicht auch wieder zu Diskussion oder zu einer Krise im krassesten Fall auch führen kann, ist da, glaube ich, auch für diejenigen vorprogrammiert, die für sich nicht definiert haben, was kann ich vielleicht auch abseits meines beruflichen Kontexts machen.
Genau, richtig. Ja.
Wenn jetzt Leute, Klienten zu dir kommen, wie läuft sowas ab? Also schreiben die dir eine E-Mail und sagen, liebe Auri, ich habe ein Problem, oder liebe Frau Marie, ich muss ganz dringend mit Ihnen reden. Mhm. Wie läuft so die Kontaktaufnahme und vor allen Dingen dann auch die ersten Schritte?
Also die Kontaktaufnahme läuft so ab, dass die meisten kommen zu mir oder finden mich durch Empfehlungen von Ex-Klienten oder vielleicht auch durch die Empfehlung des Instituts, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Und weil ich dort gut war, empfehlen die mich quasi als Therapeutin weiter. So landen sie irgendwann mal auf meiner Webseite oder kriegen meine Nummer, rufen bei mir an. Und was ich meinen Klienten immer anbiete, ist ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch, entweder über Zoom, Skype oder whatever oder telefonisch. Und in diesem Gespräch möchte ich die Situation kreieren, dass wir füreinander ein Gefühl entwickeln. Dass wir ein paar Worte zueinander sagen, dass der Klient sagt, was sein Anliegen ist, dass ich ein bisschen was über mich erzähle und dann entsteht etwas. Das Erste, was in so einem persönlichen Kontakt stattfinden kann, und dann kann der Klient entscheiden, ob er mit mir zusammenarbeiten möchte, und auch ich entscheide dann, ob ich mit dem Klienten arbeiten will. Und dann sagt man sich das ganz offen und ja, und wenn dann der erste Termin zustande kommt, dann trifft man sich persönlich bei mir im Praxisraum und dann wird angefangen.
Die Führungskräfte, die großen Manager sagen dann, nach einem Termin will ich dann schon die Lösung haben.
Ja, genau. Und dann sage ich, dann bin ich die falsche Adresse.
Ja. Ja. Lass uns drüber quatschen, was der Unterschied zwischen Coaching und auch einer Therapie ist. Wir sind ja beide viele Jahre schon im Personalgeschäft miteinander tätig. Wir kennen und wir mögen uns, aber das ist vermutlich nicht für jeden Zuhörer am Ende klar, wo jetzt da so ein bisschen auch die Trennschärfe ist.
Ich versuche es mal einfach auszudrücken. Im Grunde genommen richtet sich ein Coaching an Menschen, die psychisch gesund sind. Was ist psychisch gesund? Also psychisch gesunde Menschen sind Menschen, die die Fähigkeit haben, ihren Alltag selbst zu managen. Das sind Menschen, die von sich aus den Wunsch entwickeln, sich persönlich oder beruflich weiterzuentwickeln und deswegen einen Coach oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Menschen mit einer psychischen Erkrankung, das sind die Menschen, die in eine Therapie kommen. Denn in einer Therapie arbeitest du an der Erkrankung, um wieder zu deiner Fähigkeit zu kommen, die dir hilft, deinen Alltag normal zu managen. Und psychische Erkrankungen, ja, die sind vielfältig, aber im Grunde genommen sind das zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Faktoren, wie zum Beispiel Schlaf- oder Essstörungen. Das sind Menschen mit Zwangsstörungen, das sind Menschen mit traumatischen Störungen oder Abhängigkeiten, also Spielsucht, Alkoholsucht, Essbrechsucht, solche Dinge.
Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, wo es hieß, dass in deutschen Unternehmen mindestens 5% aller Beschäftigten alkoholkrank sind. Also wenn es um Suchtformen geht, was ist deine Erfahrung? Was ist da für Menschen, die im beruflichen Alltag ihre Frau oder ihren Mann stehen müssen, die häufigste Erkrankung? Sind es Medikamente? Ist das, wie ich sage, vielleicht irgendwie ein Alkoholthema oder sind es eher Drogen? Kann man das pauschalieren?
Ich weiß nicht, ob man das pauschalieren. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt nicht die neuesten Studien von meinem geistigen Auge, aber aus meiner persönlichen Erfahrung sind das Alkoholthemen und Medikamentenabhängigkeiten. Also Wachmacher oder Medikamente, die dir helfen einzuschlafen, die dir irgendwie gefühlt helfen, den Stress zu reduzieren. Ja, und Alkohol, definitiv.
Alkohol ist auch eine Lösung. Stimmt aber nicht.
Nein. Oh, bitte nicht, nein.
Hat mal jemand gesagt. Den lassen wir jetzt einfach so stehen.
Ja.
Was mich interessiert.
Und noch eins, Martin, entschuldige bitte, das ist jetzt zwar keine Suchterkrankung, aber was absolut dominant ist, sind depressive Erkrankungen, also Depressionen. Hm. Das nimmt Überhand, ja.
Also ist in meinen vielen Jahren Erfahrung, aber in der Personalarbeit auch eine ganz stark steigende Tendenz gewesen, dass der Anteil der psychisch Erkrankten auch irgendwie Jahr für Jahr auch gestiegen ist. Und nicht immer hat irgendwie so eine betriebliche Sozialberatung oder solche Akut-Erstmaßnahmen dann das auch auffangen können. Und klar, mhm. wenn jemand dann ganz gravierende Probleme hat, die kannst du nicht für alle Ewigkeit verbergen. Da braucht man dann am Ende des Tages ja auch professionelle Hilfe.
Absolut. Und Zeit.
Wie lang braucht man Zeit? Also ist eine doofe Frage, aber sicherlich interessiert es viele auch, dass wenn man sich jetzt auch auf eine Therapie einlässt, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht aus, da ist man wahrscheinlich nicht nach 4 Wochen wieder draußen.
Nein, absolut nicht. Also wir sprechen jetzt von Therapie, ja? Nicht von Coaching.
Von Therapie, ja.
Und dann ist es natürlich abhängig von der Störung, an der wir arbeiten. Aber um es mal vielleicht so im groben Durchschnitt zu sagen, eine Session, also wenn wir uns einmal treffen, dann geht so eine Session 60 bis 90 Minuten, das ist eine Einheit. Je nach Schwere der Störung trifft man sich, ich sage jetzt was, alle 2 oder 3 Wochen für eine Session. Und aus meiner Erfahrung heraus sind das dann vielleicht 15 Einheiten bis zu 25 Einheiten, die ich mit meinen Klienten habe. Je nach Schwere der Störung. Aber 25 ja. Einheiten ist schon wirklich viel.
Gut, das ist sicherlich auch ein Prozess, der ganz unterschiedlich auch bewertet werden muss, wie du sagst, auch nach der Art der Erkrankung.
Exakt. Weißt du, und auch wie tief wir kommen. Manchmal ist es so, dass jemand mit einem Coaching-Wunsch zu mir kommt. Und am Ende landen wir in Anführungsstrichen in einer Therapie, die über ein halbes Jahr geht, weil da Dinge aufgedeckt und entdeckt werden, die eine andere Art der Arbeit brauchen, als wir ursprünglich dachten, nämlich 2, 3 Coaching-Sessions sind wir eigentlich mit dem Thema durch.
Gibt es da auch Klienten, die dann sagen, heilige Scheiße, mit dem hätte ich jetzt so nicht gerechnet?
Ja, es gibt schon den einen oder anderen, der überrascht ist über das, was im Rahmen unserer Zusammenarbeit aufkommt.
Mhm. Ich wollte dir vorhin eine Frage stellen, die mich irgendwie total interessiert, weil du ja viel mit dem Mist anderer Leute auch zu tun hast und mit dem auch umgehen musst. Und da erlebst und hörst du ja wahrscheinlich auch Dinge, die nicht immer nur schön sind, wenn jemand in einer Krise ist. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich will anderen helfen und ich will therapeutisch arbeiten?
Das Thema Psychologie hat mich schon immer fasziniert. Menschliches Verhalten finde ich ultra spannend und wollte immer so viel wie möglich darüber erfahren. Und als ich in meinem früheren Job nicht mehr innerlich gewachsen bin, weil ich für das, was ich dort gemacht habe, eigentlich gut ausgebildet war und sehr routiniert war, habe ich mir gedacht, okay, an dieser Stelle kann ich nicht mehr wachsen. Dann erfülle ich mir meinen eigenen Lebenstraum und bilde mich nochmals aus zur Therapeutin. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe das auch deshalb gemacht, A, weil mich die Psyche des Menschen interessiert und weil ich in der Lage bin, mit Menschen neue Erkenntnisse, Zuversicht und Motivation zu entwickeln und ihnen eine Zuversicht für die Zukunft zu geben. Darin bin ich total gut. Und das weiß ich, dafür kriege ich auch regelmäßig Feedback und deswegen mache ich das gern.
Das kann ich mir absolut auch super vorstellen. Geht es dir oder besser gesagt deinem Mann zu Hause dann auch manchmal so? Also wir diskutieren, meine Frau und ich, dann auch immer mal wieder, wo sie sagt, boah, jetzt hör auf, mich zu analysieren. Das geht mir auf den Sender.
Ja, sowas Ähnliches erlebe ich auch ab und zu mit meinem Mann. ich stelle ihm manchmal Fragen, wo er mich dann ganz prüfend und neugierig anguckt und dann sagt, Auri, was hast du gerade für einen Hut auf? Spreche ich gerade mit meiner Frau? Spreche ich mit meiner Therapeutin? Spreche ich mit meinem Coach? Wer bist du gerade? Und würdest du diese Frage auch tatsächlich deinem Klienten stellen oder stellst du sie nur mir als deinen Ehemann? Und dann kriege ich auch schon das ein oder andere Mal zu hören, hör auf, mich zu therapieren oder hör auf, den Versuch zu starten, mich zu therapieren. Das ist manchmal so ein fließender Übergang. Natürlich will ich meinen Mann nicht therapieren, aber ich habe natürlich so ein Repertoire an Fragen drauf, der vielleicht ungewöhnlich ist, wenn du dich privat mit jemandem unterhältst und da wird mein Mann immer hellhörig und sagt, hey, wow, okay, ich will jetzt mit meiner Frau sprechen und nicht mit einer Therapeutin.
Dann kommt auf einmal, bumm, irgendwie eine Therapeutenfrage.
Ja, genau. Ja, aber wir haben Spaß damit, das ist okay.
Ja, das finde ich ja auch ganz cool, so nach dem dritten Mojito.
Ja, genau.
Da redet sich dann wieder leichter. Aber ja. Wir haben ja über das Thema Suchterkrankungen geredet und wollen ja dahinter nicht zurückkehren. Mhm. Wenn du dann mit Klienten auch eine Zusammenarbeit vereinbarst, gibt es da, also du hast vorhin was erzählt mit dem 2-Wochen-Rhythmus, gibt es da irgendwie so Hausaufgaben, über die man nachdenken muss oder die man abarbeiten muss? Gibt es da so eine Art geistigen Vertrag, den man miteinander schließt, weil ich kenne das ja aus dem beruflichen Kontext, wenn man sich zu einem Coaching committet, dann ist ja immer ganz gut, wenn man sich auch festhält, wo will man denn am Ende stehen und wo will man hin? Wie läuft das speziell in der Therapie?
Mhm. In der Therapie, nicht im Coaching, ne?
Ja.
Zu Beginn der Therapie frage ich natürlich nach dem Zielzustand, den der Klient durch die Zusammenarbeit mit mir erreichen möchte. Und diesen Zielzustand frage ich immer und immer wieder ab, weil er sich im Laufe der Therapie auch verändern kann. Und zu deiner Frage, ob es Hausaufgaben gibt, ja, manchmal gibt es ganz konkrete Aufgaben, die der Klient dann quasi im Real Life und im Echtbetrieb anwenden und umsetzen muss. Quasi aus der Erkenntnis der Therapie heraus eben anwenden muss und dann schauen muss, wie sich das anfühlt im Echtbetrieb, im Real Life.
Wie sind da so die Rückmeldungen? Also du lebst ja in Stuttgart, in einer Großstadt, wo vielleicht anders als im Schwarzwald vielleicht manches auch irgendwie so ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen ruppiger auch vonstatten geht. Und wenn jemand dann in Real Life irgendwie so ins kalte Wasser muss, um eine Situation zu lösen, denkst du, das ist in so einem Umfeld schwieriger oder ist das egal? Hm. Also machen die äußeren Umstände was mit dem Klienten?
In Bezug jetzt auf die Stadt, in der er lebt, meinst du?
Genau, lebt jemand eher auf dem Land, lebt jemand eher in einer Großstadt? Wirkt das irgendwie auch auf, sagen wir es, die persönliche Gesundheit?
Mit Sicherheit, ja. Jetzt fällt mir etwas ein, wo du die Frage stellst. Es gibt Klienten, die sehr, sehr dörflich leben. Und das bedeutet, dass ihr Wirkungskreis auch kleiner ist, beziehungsweise die Menschen, mit denen sie sich umgeben, intensiver auf meinen Klienten schauen, als wenn du vielleicht anonym in einer Großstadt lebst. Hm. Und dann gibt es Klienten, die sagen, zum Beispiel aus dem dörflichen Kontext, meine Eltern wohnen ganz in der Nähe und die merken etwas an meinem neuen Verhalten. Sie merken, dass sich etwas in mir tut und sie reagieren darauf intensiver und schneller, als zum Beispiel Klienten, die, sage ich jetzt, in der Großstadt leben und nicht mehr so diesen engen Kontakt zu engen Familienmitgliedern zum Beispiel haben. Mhm. Das kann zum Beispiel stattfinden, ja.
Weil alles ein bisschen anonymisierter einfach auch sein kann. Nicht muss, aber vielleicht kann.
Genau, richtig.
Stuttgart.
Ja.
Es gab kürzlich ganz ordentlich Radau und Krawalle.
Ja. Du meinst nicht die Proteste, sondern die...
Nicht die Corona-Proteste, sondern da, wo es bürgerkriegsähnliche Zustände, möchte ich es kurz beschreiben, auch gab. Und da war ja auch in großen Zeitungen zu lesen, dass die Corona-Krise da auch mit einen Beitrag dazu geleistet hat, durch die ganzen Kontakt- und Ausgehbeschränkungen, dass das Pulverfass eben irgendwo geplatzt ist. Wie war da deine Wahrnehmung? Hast du das großartig mitbekommen? Hast du Rückmeldungen gekriegt, wie die Menschen darüber denken?
Ich habe Rückmeldungen darüber bekommen, wie Menschen darüber denken, einfach durch Gespräche mit Kollegen oder mit Freunden, wenn ich mich mit ihnen austausche. Und was diese Explosion des Pulverfass quasi mit sich gebracht hat, war für viele Menschen nochmal eine extra Stimuli der Angst, definitiv. Mich persönlich hat das nicht so betroffen, weil ich dazu einen ganz guten Abstand habe.
Weil ich
beängstigen diese Situation für mich persönlich jetzt nicht.
Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich versuche, mich jetzt irgendwie in so eine Person auch hineinzuversetzen, vielleicht hat man da auch irgendwie eine ganze Portion Ärger schon eine Zeit lang mit sich rumgeschleppt oder in sich hineingefressen und dann gibt es irgendwie so den Zünder, das Streichholz, wo dann das Pulverfass dann einfach auch irgendwie hochgeht.
Ja.
Hattest du im Coaching schon Situationen, wo du gedacht hast, boah, es ist höchste Zeit, dass du jetzt zu mir kommst?
Oh ja, das hatte ich. Absolut. Und es gab auch schon eine Situation, in der ich einem Klienten gesagt habe, dass ich ihm persönlich nicht weiterhelfen kann. Denn an manchen Stellen braucht es eine medikamentöse Begleitung in solch einem Therapieprozess. Und ich darf keine Medikamente verschreiben. Ich bin keine Psychiaterin.
Ja.
Und das sage ich dann. Ja. Also wenn ich an meine fachliche Grenze komme oder die Idee habe, ich kann dir an dieser Stelle nicht helfen, dir nicht dienlich sein, dann sage ich das ganz offen.
Wie geht dann jemand, der in Not ist, damit um? Also hat man da ein Netzwerk, auf das man zurückgreift, wo man sagt, ich kann dir jemand empfehlen? Oder gibt es dann Klienten, die sagen, um Himmels Willen, jetzt weiß ich nicht, wie ich durch den nächsten Tag komme?
Also ich habe ein großes Netzwerk und im Grunde genommen für viele unterschiedliche Themen die richtige Frau oder den richtigen Mann an meiner Seite. Und ich mache dann so eine Überleitung oder Weiterleitung an den nächsten Fachexperten wirklich sehr intensiv. Das begleite ich sehr intensiv und sehr, sehr gut. Von daher haben die Klienten bisher immer auf meine Empfehlung vertraut und haben sich auch an den nächsten Fachexperten überleiten lassen.
Ich bin noch bei der Therapie. Sind Sessions, wie du es beschrieben hast, immer von Erfolg gekrönt? Also gibt es jetzt irgendwie so eine Art Timeline, wo man dann sagt, ich gebe mir jetzt vielleicht 3 Sitzungen, da will ich dieses und jenes Problem, das ich erkannt habe, gelöst haben? Oder ist das irgendwie schleichend? Weil manchmal kreist man ja 100-mal ums Gleiche und denkt sich, boah, da muss man jetzt mal ran.
Ja, ich muss mich da in meiner Erwartungshaltung oft zügeln, weil ich gerne Erfolge sehe, natürlich, und gerne auch so, wie du es beschrieben hast, auch so Etappenziele gerne erreichen würde. Aber ich muss mich ganz oft davon lösen, weil das Tempo gibt der Klient vor. Ja. Ich belaste bis zum Maximum, weil durch diese Art der Belastung in der Therapie entwickelt sich der Klient auch weiter. Und wenn ich ihn nonstop schonen würde, dann würde keine Entwicklung stattfinden, aber das Tempo gibt der Klient vor. Ich bekomme manchmal während der Therapie schon ganz schönes Feedback. Ich bekomme manchmal im Anschluss an die Therapie, wenn dann vielleicht ein halbes Jahr nach der letzten Sitzung vergangen ist, eine wunderschöne Mail mit mit einem tollen Feedback zurück. Und manchmal höre ich auch einfach gar nichts vom Klienten und weiß gar nicht, wie es für ihn in seinem Leben weitergeht.
Ist da auch wichtig, als Therapeutin dann auch zu sagen, da ziehe ich jetzt eine Grenze und muss dann irgendwie auch loslassen, wenn jemand jetzt ein Problem hatte, zu sagen, ich bekomme von dem einfach keine Rückmeldung mehr, weil die Session eben vorbei ist, wo man dann sagt, eigentlich würde es mich interessieren, aber ich kann mich damit nicht belasten oder beschäftigen. Also gibt es so Situationen?
Ja, absolut. Und ich muss dir sagen, ich bin sehr, sehr gut darin, Abstand zu halten. Während der Therapien und auch danach. Natürlich habe ich ein Interesse daran, dass es meinen Klienten gut geht, aber ich habe keine Anhaftung an das Problem oder ich habe keine Anhaftung an, an so ein positives Feedback, sodass ich unbedingt wissen muss, wie es meinem Klienten nach 2 Jahren, nach Abschluss der Therapie geht.
Also das stelle ich mir auch unheimlich schwer vor, dass man leidet ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, so ein bisschen mit der Person dann auch mit, wenn es jetzt da ganz gravierende Dinge gibt, die man aufzuarbeiten hat. Wie kann man sich da, ich sage jetzt dann auch auf den fachlichen Kontext zurückziehen und sage, da grenze ich mich einfach auch ab, wenn jetzt zum Beispiel eine richtig fette Lebenskrise vor einem sitzt.
Also ich finde es zumindest für mich in meiner Wortdefinition sehr wichtig, mir immer wieder vor Augen zu führen, dass ich niemals mitleide. Ich empfinde kein Leid. Wenn du jetzt zum Beispiel bei mir als Klient bist und wir bearbeiten deine Lebenskrise, dann fühle ich mit dir mit. Ich habe Mitgefühl, aber ich leide nicht mit dir mit. Ich habe da einfach eine innere Stärke, die mir das ermöglicht, da Abstand zu halten.
Nicht nur im Wort, auch ein ganz krasser Unterschied ist.
Absolut, absolut. Und ich muss definitiv Selbstfürsorge für mich betreiben, denn nur wenn ich in Kraft und in meinem Saft und in meiner Kraft bin, kann ich ein guter Therapeut und ein guter Coach sein, der mit einer Stärke und mit einer Zuversicht mit dir in deiner Session sitzt.
Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie schaffe ich den Bogen hin zum Coaching, weil wir jetzt ja etwas therapielastig gewesen sind. Den Unterschied hast du erklärt. Ich glaube, eine ganz große Brücke ist auch, die man bauen kann, indem man sagt, wenn jemand zum Beispiel auch sagt, ich will persönlichen Erfolg auch erleben oder ich möchte mich in meiner Aufgabe behaupten und brauche dafür irgendwo Unterstützung und auch ein Coaching. Wie gehst du da vor? Gibt es da Parallelen oder gibt es da Unterschiede, wo du sagst, die sind sehr substanziell?
Ja, die Art und Weise der Methoden, die ich anwende, ist unterschiedlich, ist anders, klar. Und ja, die Klienten kommen mit solchen Fragen wie, ich will mich beruflich neu orientieren, aber wie mache ich das? Da bin ich behilflich. Oder sie sagen, wenn zum Beispiel eine Führungskraft kommt, meine Mitarbeiter stellen sich quer, was mache ich nun? Oder mein innerer Schweinehund macht mich fertig.
Es liegt ja nicht an mir, es liegt nur an meinen Mitarbeitern. Ja,
genau, es liegt nur an meinen Mitarbeitern, genau. Oder viele kommen mit einer inneren Unsicherheit und wissen eigentlich nicht, was sie im Leben wollen und brauchen da ein Stück weit eine Orientierung. Und da gibt es ganz gute Methoden, um damit zu arbeiten. Und wir gehen in Coaching-Methoden nicht so tief in die Psyche und wir gehen nicht so viel in die Vergangenheit und ich durchleuchte nicht oder ich beleuchte nicht die familiäre Situation oder die die Komplexität des zwischenmenschlichen Verhaltens zwischen meinem Klienten und den Menschen, die ihn umgeben.
Ich würde es gerne so ein bisschen fokussieren, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, um nach vorne zu gucken und damit erfolgreich zu sein. Also ohne die große Vergangenheitsbewältigung.
Ja, genau. Genau, ja, absolut. Gut zusammengefasst.
Ich pass auf.
Ja, sehr gut.
Es macht total viel Spaß, mit dir zu sprechen und mit dir zu reden. Und es gäbe, glaube ich, ganz viele Themen, wo man auch noch miteinander drüber sprechen könnte. Jetzt gerade vielleicht auch, ich will mich ja nicht selber hier zur Therapie stellen. Aber was ich mir sicher bin, dass wenn jemand ein Problem hat, dass er bei dir eine absolut auch fachkundige, kompetente und vor allen Dingen persönlich herausragende Wahl treffen würde. Von daher will ich dir ein fettes Kompliment an der Stelle machen. Es hat total Spaß gemacht, so einen ganz kleinen, winzigen Ausschnitt heute mit dir zu bequatschen, was deine Arbeit auch ausmacht. Und Werbung mache ich ja nicht, aber ich glaube, jeder, der hier zuhört und sagt, Mensch, ich brauche mal Hilfe, der ist bei dir auch gut aufgehoben.
Herzlichen Dank, dass du das sagst. Und ja, er ist dann bei mir gut aufgehoben. Und Martin, wenn ich vielleicht noch eins sagen darf, ist, denn ich habe eine Mission. Ich will, dass Therapie oder Coachings etwas sind, was für jeden leicht zugänglich ist. Nämlich, wenn man heutzutage an Therapie denkt, so ist der Mainstream, dann denkt man irgendwie daran, boah, ich bin noch nicht krank, ich gehe nicht zum Therapeuten und es ist irgendwie, ich müsste mich schämen, wenn ich zur Therapie gehe. Und das soll es um Gottes Willen nicht sein. Ich will, dass Therapie und Coaching etwas ist, wo man mit Stolz darüber sprechen kann, dass man sich Unterstützung geholt hat, um eben über eine Lebenskrise oder eine starke Herausforderung im Leben mit wenig Blessuren drüber gekommen zu sein. Ja. Nämlich an sich zu arbeiten, kann auch Spaß machen. Und ich mit meiner Art, mir gelingt das sehr gut. Wir können auch in Therapien, wo es um echt heavy Themen geht, auch miteinander lachen. Und es muss nicht immer so eine Ultraschwere haben, die es einem noch mal viel schwerer macht, zum Therapeuten oder zum Coach zu gehen. Es gibt auch eine andere Variante. Und diejenigen, die auf meine Webseite mal gehen, die werden das lesen und die werden das auch sehen, dass ich das auf eine andere Art und Weise mache.
Ja, das ist so meine Wahrnehmung. Also, dass es eine andere Herangehensweise, eine andere Art und Weise auch einfach ist, wo man jetzt nicht sagt, boah, jetzt habe ich ein Problem und nach der Sitzung ist alles nochmal viel bedeutungsschwangerer oder noch viel, viel schwerer und unerreichbarer. Was ich jetzt noch loswerden muss, und da will ich auch so ein bisschen eine Lanze brechen zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Wir geben ja in deutschen Firmen Tausende und Abertausende an Fortbildungsbudgets auch aus, um 5 Tage dieses Seminar oder 5 Tage jenes Seminar zu machen, um zu gucken, dass jemand auch richtig einen Brief schreiben kann oder auch richtig präsentieren kann, wo man sagt, boah, Mensch, wäre es vielleicht nicht mal ein Ansatz, seinen Kollegen die Wahl zu lassen, hilft der vielleicht auch nicht ein Coaching weiter? Oder wenn jemand Schwierigkeiten hat, auch zu sagen, bist du vielleicht auch mal mit einer Therapiesession auf dem richtigen Weg?
Absolut. Oder präventiv im Rahmen vom Gesundheitsmanagement. Ich biete zum Beispiel Seminare an, wo es um psychische Gesundheit und mentale Stärke geht. Weil wenn du es schaffst, deine Resilienz zu stimulieren und diese Resilienz, die jeder in uns hat, noch ein bisschen, ich sag's wieder, hochzutunen und an der zu arbeiten, dann kommst du auch mit stressigen Situationen im beruflichen Alltag viel besser zurecht. Und hier präventiv etwas zu machen, in kleinen Häppchen, in kleinen Dosierungen, macht viel mehr aus und hat eine ganz starke Wirkungskraft, als wenn man erst zum Therapeuten geht oder zum Coach, wenn es 11:55 ist und eigentlich ja schon oft irgendwie zu spät ist.
Einen muss ich jetzt noch raushauen. Also wir sehen uns ja gerade auch. Ja. Die Zuhörer, die bekommen später ja dann die Audiospur zum Anhören. Und jeder, der das Video, das wir ja gleichzeitig aufnehmen, irgendwie auch angucken würde, der wird erkennen, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Freude und Ausstrahlung darüber sprichst, wo man erkennt, du machst das jetzt nicht nur, weil es ein Beruf ist, sondern du machst das, weil du dafür irgendwie die absolut mega Überzeugung hast.
100%. Definitiv, ja.
So, jetzt habe ich voll das Wort zum Sonntag gelabert. Wollte ich nicht machen. Liebe Auri, nochmals ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Welt als Coach und als Therapeutin gegeben hast. Es gilt das vorhin Gesagte. Es war total schön, dich so wiederzusehen.
Danke. Ich danke dir, Martin. Es war schön, mit dir zu sprechen und dich zu sehen. Und danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Bis bald.